Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die 10 Gebote sind die Betriebsanleitung, die uns Gott gegeben hat, damit unser Leben gelingt. In meinem Wohnzimmer steht eine Stereoanlage, ein ziemlich altes Modell, 40 Jahre alt. Ich benutze die auch gar nicht mehr, obwohl ich viele schöne Langspielplatten damals gesammelt habe. Kassetten habe ich heute keine mehr. Trotzdem weiß ich auch nicht immer so genau, welche Knöpfe ich da drücken muss. Und heute ist die Technik noch viel komplizierter als damals. Gar nicht so einfach. Also nehme ich mir, wie auch bei neueren Geräten auch, die Betriebsanleitung zur Hand. Ich mache Schritt für Schritt genau das, was da drin steht. Und erst wenn ich das alles richtig befolgt habe, dann habe ich die Garantie, naja, dass alles gelingt. So eine Art Betriebsanleitung sind nun auch die 10 Gebote, die Gott schon vor vielen Jahrhunderten seinem Volk gegeben hat. Und obwohl diese Gebote so uralt sind, gelten sie heute noch immer ganz genauso wie damals. Sie haben uns heute auch noch was Wichtiges zu sagen. Sie haben immer noch die Kraft, unser inneres Leben zu berühren. Sie wollen uns von unseren Bindungen und zerstörerischen Kräften befreien. Und sie wollen uns vor Störungen und Problemen mit unserer Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen bewahren. Gott hat diese Gebote Mose damals ganz persönlich mitgeteilt, und zwar 3 Monate, nachdem er das Volk Israel auf wunderbare Weise aus dem Land Ägypten geführt hatte. Er rief Mose auf den Gipfel des Berges Sinai und gab ihm die Gebote in einer gewaltigen Offenbarung. Da ist sogar von Donner und Blitz und Rauch und Trompetenschall die Rede. Und dann sandte er ihn mit den in Steintafeln gehauenen Geboten zurück zum Volk Israel. Die ersten 4 Gebote, die auf der ersten Steintafel verzeichnet waren, gaben dem Volk Anweisungen, wie sie die Beziehung zu Gott gestalten und leben sollten. Und die 6 folgenden Gebote auf der zweiten Tafel regelten die Beziehungen untereinander. Wenn wir bereit sind, diese Anweisung auch heute ernst zu nehmen, dann wird einmal unsere Beziehung zu Gott tiefer und klarer und erfüllter, und dann werden wir auch nicht mehr so viele Beziehungsschwierigkeiten haben. Wir lernen, liebevoll und ehrlich und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So geht es los. Absolute Priorität, absoluter Vorrang. In den Völkern damals war es üblich, mehrere Götter anzubeten. Und hier sagt Gott aber zum Volk Israel: Andere Götter haben neben mir keinen Platz. Ich verlange, dass ihr mich allein anbetet, mich und niemand anders sonst. Und wahrscheinlich haben sich die Israeliten darüber gewundert und sie haben sich vielleicht gefragt: Ist Gott nervös? Hat er etwa Angst vor Konkurrenz? Warum muss er so radikal sein? Und vielleicht fragen wir uns heute auch, weshalb hat Gott das gesagt? Was hat ihn dazu bewogen, so zu reden? Nun, wir können gut glauben, dass Gott gute Gründe gehabt hat, diese Gebote zu geben. In 1. Johannes 5, Vers 3 heißt es ausdrücklich, dass seine Gebote nicht schwer sind. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass sie leicht zu halten sind. Vielmehr soll das heißen, Gottes Gebote sind nicht töricht, nicht dumm. Sie sind nicht unnötig oder willkürlich einfach so dahergesagt. Sie sind nie bedeutungslos und auch nicht unwichtig. Nein, Gott drückt uns keine Regeln auf, die keinen Wert haben. Im Gegenteil, er hat sich was dabei gedacht. Jede Richtlinie, jede Anweisung in der Bibel hat er mit Weisheit erlassen. Gott hat sie nicht uns nur gegeben, damit wir ihn ehren, sondern auch zu unserem eigenen Nutzen. Und wenn wir mal das fünfte Buch Mose lesen, das solltet ihr dann unbedingt mal tun, wenn wir hier diese Reihe machen, dann stellen wir etwas Interessantes fest. In diesem Buch, in diesem fünften Buch Mose, sagt Gott seinem Volk, dass er die Gebote zu seinem Besten gegeben hat. Wir werden von Gott gesegnet, wenn wir ihm gehorchen. Wir haben wirklich was davon. Es tut uns selbst gut, wenn wir die Anweisung Gottes beachten. Manche Leute denken ja, Gott will uns durch Gebote nur gängeln, einengen, uns den ganzen Spaß verderben. Aber das stimmt nicht. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Gott will uns segnen. Er möchte uns beschenken. Er möchte uns glücklich machen. Nun, wir werden wohl nie erfahren, welche Gedanken Gott hatte, als er das erste Gebot gab. Und doch finden wir in der Bibel ein paar Anhaltspunkte. Warum ist es Gott so unheimlich wichtig, dass wir ihn allein verehren? Warum beansprucht er den ersten Platz? Der erste Grund, dass wir Gott anbeten, ist sicherlich, weil er unser Schöpfer ist. Er allein hatte die Macht, Himmel und Erde zu schaffen und diese Welt mit Leben zu füllen. Und er ist es auch gewesen, der dich und mich ins Leben gerufen hat. Er hat uns als Originale geschaffen. Er hat uns mit Kreativität und Begabungen ausgestattet. Wir können sehen und sprechen, hören und riechen, fühlen und denken. Wir können kommunizieren mit Gott und mit anderen Menschen. Ist das nicht ein guter Grund, Gott zu achten und zu lieben von ganzem Herzen und mit aller Kraft? Wenn ich denke, wie und unter welchen Umständen ich damals vor jetzt fast 65 Jahren zur Welt gekommen bin, dann ist das ein großes Wunder für mich. Meine Mutter ist nämlich kurze Zeit nach meiner Geburt, ein halbes Jahr später, gestorben. Und in dieser Zeit bin ich zur Welt gekommen. Erstaunlich. Gott hat das alles bis ins Detail geplant. Und wenn ich heute als Pastor im Dienst für Jesus stehen darf, dann wird mir Gott noch viel größer, denn das heißt ja für mich, Gott hat mich damals gewollt. Er hat mir das Leben geschenkt, damit ich Jahre später mal sein Bote und Diener sein soll. Dafür kann ich ihm nicht genug danken. Gott ist der Schöpfer. Sollte er nicht dafür unsere, meine Hingabe bekommen? In dem Psalm gibt es viele Beispiele, wo Menschen über Gott in Schwärmen geraten, wenn sie das anschauen und bewundern, was er geschaffen hat. Lest nur mal den Psalm 104. Der fängt so an, der Beter, als er diesen Psalm gedichtet hat. Den Herrn will ich preisen, Herr mein Gott, wie bist du so groß. Und dann bestaunt er über 30 Verse, 30 Sätze lang Gottes wunderbare Schöpfung an. Und am Ende des Psalms, da erneuert er praktisch seine Hingabe an Gott. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, solange ich atme, will ich meinen Gott preisen. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Psalm zu Hause mal zu lesen, und zwar eine ganze Woche oder einen ganzen Monat lang, jeden Morgen, vielleicht mal nachzubeten. Und es kann sein, dass er euch hilft, Gott wieder an die erste Stelle in eurem Leben zu setzen. Wir beten Gott zweitens an, weil er unser Erlöser und Befreier geworden ist. Bevor Gott seinem Volk die Gebote mitteilt, stellt er sich nochmal ausdrücklich vor, und zwar mit den Worten: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt hat. Er erinnert sein Volk daran, wer er ist. Vor nicht allzu langer Zeit, sagt Gott, da wart ihr noch Sklaven. Ihr wurdet unterdrückt, ihr wurdet gedemütigt, geschlagen und beraubt. Und dann habt ihr gestöhnt und geschrien zu mir. Und deshalb habe ich euch Mose gesandt, um euch in die Freiheit zu führen. Ich habe das Rote Meer geteilt, um euch vor euren Verfolgern zu schützen. Ja, ich war es, ich, Yahweh, ich, euer Gott, der euch befreite. In der Wüste war ich es, der euch am Leben erhielt. Ich leitete euch mit einer feurigen Wolke, als ihr die Führung und Orientierung brauchtet. Ich sorgte für Manna und Wachteln, als ihr hungrig wart. Ich sorgte dafür, dass Wasser aus dem Felsen floss, als ihr Durst hattet. Hat das ein anderer Gott für euch getan? Hätte das überhaupt ein anderer tun können? Nein, ich allein hatte die Macht, euch zu retten. Und ich allein habe die Macht, euch vor den Feinden zu bewahren. Weshalb wollt ihr eure Anbetung für andere Götter verschwenden? Hab ich euch nicht so viel Gutes getan? Ja, und hat Gott nicht auch uns Erlösung und Befreiung gebracht? Wenn wir an Erlösung denken, steht uns sofort Jesus Christus vor Augen. Durch Jesus hat Gott das, was er damals seinem Volk Israel getan hat, allen Menschen zugänglich gemacht. Durch Jesus Christus, der am Kreuz die Schuld der Menschen auf sich genommen und dafür gestorben ist und dann auferstanden ist zu einem neuen Leben. Befreiung von der Sünde, Befreiung von finsteren bösen Mächten, die uns bedrohen, Befreiung von Gewohnheiten und Bindungen, die uns gefangen nehmen, Befreiung von Zukunftsängsten und Verzweiflung. Sollten wir Gott dafür nicht besonders dankbar sein? Gott gebührt unsere Anbetung. Seine kreative Macht ruft uns ins Leben. Seine bewahrende Macht rettet uns aus aller Verzweiflung. Und wenn wir das wissen und wenn wir das erkennen, dann wird uns klar, warum wir Gott anbeten sollen. Gott hat uns diese Gebote gegeben, auch zu unserem eigenen Wohl, damit unsere Sehnsüchte in unserem Herzen gestillt werden. Wenn wir uns vor irgendeinem anderen als dem wahren und lebendigen Gott beugen, dann wäre es in etwa so, als würden wir eine Schaufensterpuppe umarmen. So eine Schaufensterpuppe kann ja täuschend echt aussehen, ne? Aber es ist kein Leben in ihr, sie ist tot, sie kann nicht atmen wie ein Fisch. Sie kann nicht antworten, sie kann nicht zuhören. Sie zeigt keine Reaktion, wenn ich sie frage oder anfasse. Sie hat nichts zu bieten. Es gibt einen wunderbaren amerikanischen Film mit Steve Martin. Er zeigt das Leben eines Singles, der alles Mögliche unternimmt, um die Frau fürs Leben kennenzulernen. Ein einsamer, etwas ungeschickter und in seinem Herzen tief verzweifelter Mann. Er erlebt eine Pleite bei Dates nach der anderen und er leidet so unter seiner Einsamkeit. Aber es fällt ihm dann nichts Besseres mehr ein, als sich ein paar Schaufensterpuppen zu besorgen und sie in seiner Wohnung aufzustellen. Also da sind auch Prominente darunter, Frank Sinatra, Marilyn Monroe. Diese Puppen sollen ihm das Gefühl vermitteln, nicht allein zu sein. Aber das funktioniert auch nicht. Irgendwann schmeißt er die Dinger wieder aus seiner Wohnung raus. Diese toten Puppen können seine Sehnsüchte nicht stillen. Und so gibt es auch nur den einen wahren, souveränen, lebendigen Gott, der unser Leben heilen und uns helfen kann. Im Psalm 115 zum Beispiel werden diesem einen lebendigen, mächtigen Gott die machtlosen, fremden Götter gegenübergestellt. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, aber sie reden nicht. Ohren haben sie, aber sie hören nicht. Eine Nase haben sie, aber sie riechen nicht. Sie haben Hände, aber die tasten nicht. Füße, die aber nicht gehen. Kein Laut geht über ihre Lippen. Übertragen könnte das vielleicht so lauten: Sei kein Dummkopf. Irgendwann in deinem Leben wirst du in Not sein. Du wirst Probleme haben, eine Krise oder eine Tragödie durchmachen. Und wenn du dich dann an einen falschen Gott wendest, wirst du keine Antwort erhalten. Du wirst niemanden haben, der dir hilft. Wenn Schmerz oder Enttäuschung unser Leben beherrschen, dann brauchen wir einen Gott, der zu uns redet. Wir brauchen einen Gott, der uns vor Verzweiflung und Verwirrung bewahrt. Wir brauchen einen Gott, der uns die Wahrheit sagt und uns ermutigt, uns herausfordert und zurechtbringt. Solch ein Gott ist Jahwe. Er kann durch sein Wort, durch die Bibel zu uns sprechen oder durch sein inneres Reden des Heiligen Geistes. So unglaublich das auch klingt, der wahre Gott hat die Macht, gerade dann zu uns zu reden, wenn wir es am nötigsten brauchen. Der wahre Gott hat Augen, die uns sehen. Ja? Jahreslosung von diesem Jahr. Er kann über uns wachen und uns beschützen. Er hat Ohren, die uns hören. Wenn wir unsere Herzen vor ihm ausschütten, ist das nicht sinnlos. Gott hört uns, er versteht uns. Gott hat sogar eine Nase, die riechen kann. Das heißt, er kann das Böse bei uns herausriechen. Ne? Er riecht immer schon von Weitem, was wir alles vorhaben. Wenn wir durch Sünde in unserem Leben unangenehm duften, kann Gott das aufdecken. Er kann uns überführen, zurechtweisen. Ich brauche das immer wieder. Und wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist, wirst du zugeben müssen, dass du das auch brauchst. Wenn wir uns nämlich nicht immer wieder vor Gott prüfen und Rechenschaft vor ihm ablegen, dann kann es leichter dazu kommen, dass wir ein Leben der Täuschung führen. Wir meinen zwar, wir liegen richtig, dass alles in Ordnung ist, aber im Grunde genommen machen wir uns selbst und Gott etwas vor. Tatsächlich stimmt es in unserem Leben und Glauben gar nicht. Wir brauchen auch einen Gott, der Hände hat, um uns zu berühren. Er kann ganz persönlich auf uns reagieren. Er kann uns in der Tiefe unseres Wesens begegnen. Er kann unser Herz anrühren, uns bewegen, uns festhalten, uns heilen. Und wenn wir sagen, dass Gott Füße hat, dann bedeutet das, er ist dynamisch und aktiv. Er bewegt sich. Er geht uns voran. Er kann uns begleiten. Der Gott der Bibel ist wahrhaft lebendig. Und antwortet uns. Er ist beweglich und kreativ. Er denkt und fühlt, er hört und berührt. Und er macht uns Mut und er liebt uns. Er ist genau der Gott, den wir wollen und benötigen. Und er ist der einzige Gott, der würdig ist, von uns angebetet zu werden. Vielleicht stimmst du ja überein mit all dem, was ich gesagt habe. Und du fragst dich, warum ich mir jetzt hier so viel Mühe gemacht habe, das alles so ausführlich darzustellen. Habe ich etwa Angst, dass du zweifelhafte Götter anbetest? Verdächtige ich dich etwa, dass du dich vor Göttern fremder Völker beugst? Also das denke ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch aktiv und bewusst einen anderen als den wahren Gott anbetet. Und doch befürchte ich, dass viele Christen einfach zulassen, dass andere Dinge den Platz einnehmen, der allein Gott zusteht. Personen oder Dinge, die uns wichtiger sind als Gott, die bei uns den Vorrang haben, das sind auch so eine Art fremde Götter. Und deshalb möchte ich dich fragen, betest du wirklich den wahren und lebendigen Gott an? Hat er die letzte Autorität in deinem Leben? Ist er der Chef, der leitende Direktor? Und worin zeigt sich das in deinem Alltag? Und ich will dir helfen, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Und ich möchte dir noch drei Fragen stellen, die dir zeigen können, ob Gott wirklich bei dir an erster Stelle sitzt. Zunächst eine Frage über deine Zuneigung und Vorliebe. Über welche Person, über welche Sache denkst du nach, wenn du einen ruhigen, freien Augenblick hast? Ich weiß, dass viele Menschen, ist ja bei mir auch manchmal nicht anders, keine Zeit haben zum Nachdenken. Ne? Wir sind mit unseren Gedanken beschäftigt, mit der Arbeit, der Familie, den Aufgaben, die wir haben, mit den Gesprächen, die wir am Tag führen müssen. Und wenn wir allein sind, beim Joggen, im Auto, in der Warteschlange oder nachts im Bett, da können wir uns auf alles Mögliche konzentrieren, was wir gerade wollen. Worüber denkst du danach? Worauf richten sich deine Gedanken automatisch, wenn sie frei umherschweifen? Stell dir einen Kompass vor. Du kannst ihn schütteln und ihn drehen und wenden. Und wenn du ihn dann aber wieder ruhig hältst, dann zeigt er nach Norden. Die Nadel dreht sich ein paar Mal, aber am Ende zeigt sie wieder nach Norden. Wie die Nadel von so einem Kompass, so können sich auch unsere Gedanken im Laufe des Tages mit unheimlich vielen Dingen beschäftigen. Aber wenn sie zur Ruhe kommen, dann konzentrieren sie sich auf das, was wir am meisten lieben. Worauf richten sich deine Gedanken? Auf deine Arbeit? Auf deinen Freund oder deine Freundin? Auf deinen Ehepartner oder deine Kinder? Auf den Sportverein? Auf die Popgruppe, von der du gerade eine neue CD gekauft hast? Auf deine Karriere? Auf dein Hobby? Auf den Computer? Denkt mal nach. Wenn du keine anderen Götter hast, wirst du feststellen, dass deine Gedanken so lange umherschweifen, dass sie sich dann am Schluss auf Gott konzentrieren. Dann denkst du an Gott. Du denkst über die Wahrheiten nach, die du von Gott kennst. Vielleicht über irgendeine Bibelstelle, über irgendeinen Satz in der Bibel. Du redest mit Gott, du betest Gott an. Dann ist Gott der, den du am meisten lieb hast. Ein zweiter Gedanke. Jahr für Jahr investieren wir Zeit und Energie in ganz verschiedene Aktivitäten. Wir studieren, wir arbeiten, wir sparen, wir kaufen, erreichen etwas. Wozu? Wozu kaufen wir so viel? Wen versuchen wir zu beeindrucken? Das ist eine weitere wichtige Frage, die uns helfen kann, den wahren Gott unseres Lebens kennenzulernen. Manche Leute sagen, sie wollen sich nur selbst beeindrucken. Sie möchten das tun, was ihnen gefällt und sie persönlich zufriedenstellt und sie leben nach dem Motto, ich will meinen Spaß haben. Ist mir egal, was die anderen denken und was Gott dazu sagt. Ihre Gedanken kreisen immer nur über die Wünsche, ihre Ziele und ihre Werte. Sie verehren im Grunde genommen sich selbst. Und wenn sie dann etwas vollbracht haben, dann klopfen sie sich auf die Schulter und sagen, wow, ich bin ein super Typ. Ich habe das wieder so toll hingekriegt. Kein Wunder, ich bin sowieso der Beste und der Größte. Es gibt ja die kleine Redensart, Eigenlob stinkt. Ne? Und bei den Leuten, die sich selbst gefallen wollen, stinkt es immer ganz besonders. Sie haben sich praktisch selbst zu ihrem eigenen Gott gemacht. Und wieder andere wollen anderen Menschen gefallen. Sie möchten die Leute im Kegelclub beeindrucken, den Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Freunde in der Schule. Sie tun alles, um das zu erreichen. Attraktive Frauen gehen in die teuersten Boutiquen und kaufen sich die schicksten Kleider. Männer gehen zum Bodybuilding, ins Fitnessstudio und versuchen, ihren Körper auf Vordermann zu bringen. Man tut etwas und erwartet dann, dass die anderen kräftig applaudieren und dass sie dann das Lob von den anderen bekommen. Vielleicht ist man dann sogar bereit, etwas Illegales dafür zu tun, vielleicht bei Mutproben, sogar bei Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen natürlich auch. Der eine klaut Äpfel aus Nachbarsgarten, um in die Bande aufgenommen zu werden. Der andere schmeißt irgendeine Scheibe ein. Der dritte zersticht mit dem Messer den Reifen eines Autos oder geht mit dem Messer auf einen anderen Menschen zu. Nur um vor anderen zu glänzen, um in die Medien zu kommen, um die Freundschaft anderer nicht zu verlieren. Wie oft sind wir abhängig von der Meinung anderer Leute? Wir lechzen nach Lob und Anerkennung und tun alles, um das zu kriegen. Die Meinungen der anderen sind wichtiger als das, was Gott dazu sagt. Menschen, die nach dem ersten Gebot leben, lernen dagegen, Gott zu gefallen. Sie haben ihre eigenen Wünsche, dürfen wir auch alle haben. Und auch persönliche Ziele dürfen wir auch alle haben. Aber wir lassen uns nicht davon beherrschen. Solche Menschen, die Gott an erster Stelle haben, sie pflegen enge Freundschaften, aber sie lassen es nicht zu, dass die Meinung anderer Leute die Oberhand gewinnt. Sie möchten einzig und allein Gott beeindrucken. Solche Leute beten so: O Gott, heute möchte ich dir gehören, ich möchte nach deinem Wort leben. Ich möchte, dass dein Geist mich leitet. Ich will gehorsam sein, unabhängig davon, was es kostet. Ist das unser Gebet? Oder ist es uns wichtiger, was andere über uns denken? Wen versuchen wir zu beeindrucken? Die dritte Frage, das ist das letzte, betrifft unsere Ziele unseres Lebens. Wir haben ja nur ein Leben, ne? Und danach werden wir Rechenschaft ablegen müssen, wie unser Leben ausgesehen hat. Worauf werden wir zurückblicken können, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist? Was ist das Hauptziel in unserem Leben gewesen? Vergnügen oder ein dickes Bankkonto? Das Erreichen einer bestimmten Position, eine glückliche Familie, das Traumhaus? Oder wollten wir einfach nur ein netter Kerl oder eine nette Kerlin sein? Wir müssen uns diese Fragen ehrlich stellen. Was versuchen wir zu erreichen? Wozu leben wir? Wer das erste Gebot versteht und ihm gehorcht, der wird mit aller Kraft versuchen, Gottes Willen zu erkennen. Und dann möchte er mit Eifer diesen Willen Gottes tun. Er verbringt viel Zeit im Gebet und fragt Gott nach seinen Plänen. Zeig mir deinen Willen, betet dieser Mensch. Ich bin bereit, ihn zu tun. Wenn ich dir am besten in der Geschäftswelt dienen kann, dann werde ich dahin gehen. Möchtest du, dass ich in diese oder jene Schule gehe, dann tue ich das. Wenn du mich zu Hause haben willst, dann werde ich da bleiben. Wenn du mich in dem vollzeitlichen Dienst sehen willst, dann bin ich bereit, auch da Verantwortung zu übernehmen. Gib mir eine Aufgabe und ich werde mein Leben lang mit ganzer Hingabe diese Aufgabe erfüllen. Sieht so das Hauptziel unseres Lebens aus? Ist es das, was du gerade jetzt tust, den Willen Gottes? Und hat Gott dich da drin bestätigt? Oder verfolgst du eigene Ziele? Dinge, die du dir in den Kopf gesetzt hast, dass sie vielleicht gut für dich sein würden? Hast du deinen Beruf mit Gott abgesprochen? Bist du sicher, dass Gott hinter allem steht, was du so in deiner Freizeit machst? Wenn Gott wirklich in unserem Leben auf dem Thron sitzt, dann werden sich unsere Gedanken automatisch ihm zuwenden. Und es wird unser größtes Verlangen sein, ihm zu gefallen. Es wird das höchste Ziel unseres Lebens sein, seinen Willen herauszufinden. Vielleicht hast du ja im Lauf der Predigt gemerkt, dass vielleicht doch noch ein paar fremde Götter in deinem Leben herumschwirren. Dann möchte ich dich einladen, wieder ganz neu mit Gott anzufangen, ihn erneut an die erste Stelle zu setzen. Gib ihm Autorität und den Vorrang, der ihm zusteht. Du kannst beten: Herr, ich erkenne, dass du schon lange nicht mehr bei mir auf dem ersten Platz stehst, aber ich möchte von ganzem Herzen meine Anbetung, meine Zuneigung auf dich richten. Ich will mich darum bemühen, dir allein zu gefallen, und ich möchte den Dienst und die Aufgaben, die du mir gegeben hast, mit neuer Hingabe ausführen. Ich möchte, dass du der Gott meines Lebens bist, die höchste, die letzte Autorität. Willst du zu Gott so sprechen? Willst du ihm mitteilen, dass er der Einzige ist, den du anbeten möchtest? Willst du ihm ehrlich sagen, dass er der Einzige ist, dem du gefallen möchtest? Die 10 Gebote sind nicht in einer willkürlichen, wahllosen Reihenfolge einfach so hintereinander aufgeschrieben worden, so wie es Gott gerade in den Sinn kam. Das erste Gebot steht aus gutem Grund am Anfang. Alle unsere Anstrengungen, Gott zu gefallen und ihm zu gehorchen, beginnen an diesem Punkt. Deshalb ist es wichtig, dass du dein Herz und deine Gedanken prüfst. Ich will das auch so tun. Wem bringst du die größte Zuneigung entgegen? Wen versuchst du zu beeindrucken? Worin besteht dein oberstes Ziel? Nimmt der lebendige, wahre Gott wirklich den ersten Platz in deinem Leben ein? Amen.